Jetzt wollen wir uns auf das Wort fokussieren und gemeinsam nochmal den Herrn um Hilfe bitten. Herr Jesus Christus, du unser König, unser Erlöser, danke, dass du Gnade ausschüttest. Hilf uns, diese heute zu sehen und darauf zu reagieren, zu deiner Ehre. Amen. Regelmäßige Gottesdienstbesucher sind gesünder. Gottesdienstbesuch macht gesund. Das zeigt eine Studie von Dr. Comstock, schon 50 Jahre her, aber er hat herausgefunden, dass regelmäßige Gottesdienstbesucher weitaus seltener Tuberkulose, Leberzirrhose, Gebärmutterhalskrebs und weniger Autounfälle erleiden und an Herzkrankheiten wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall sterben prozentual nur ungefähr halb so viele unter regelmäßigen Gottesdienstbesuchern wie im Rest der Bevölkerung. Nun, wie kann das sein? Gottesdienstbesuch, wie macht der denn gesund? Nun, wir stellen uns vor, natürlich liegt es nicht einfach daran, hier den Stuhl zu wärmen, sondern es geht darum, dass die Gottesdienstbesucher, die regelmäßig kommen, die kennzeichnet etwas Gemeinsames. Denn sie hören auf Gottes Wort, sie unterstellen sich diesem Wort und das führt dazu auch, dass wir manche Risiken und Gefahren dieses Lebens meiden, weil wir uns nämlich an den Ratschluss des Schöpfers halten. Hinzu kommt noch Hilfe von oben, die Kraft des Gebets oder wie auch immer das zustande kommt. Aber wir können uns sicher sein, es lohnt sich, auf Gottes Wort zu hören. Und das ist auch der Grund, warum wir zusammenkommen, weil die Bibel uns gebietet, dass wir uns versammeln als Christen. Und nicht nur uns versammeln als Menschen an einem Ort, sondern vielmehr wir dürfen zu Gott selbst hinzutreten. Wir haben Zugang zu ihm, unserem Retter. Und das ist unser wunderbares Privileg und warum wir heute hier zusammen sind, beziehungsweise du bist ein Gottesdienstbesucher, gut, dass du hier bist und noch besser, wenn du wiederkommst, weil es geht ja um die Regelmäßigkeit. Wir dürfen heute uns damit beschäftigen, mit dem Leben im Haus Gottes. Und zwar nicht in einem Haus aus Steinen, sondern in der Gemeinschaft der Gläubigen. Die wird auch als Haus Gottes bezeichnet. Und wir wollen dazu einen Text aus dem Hebräerbrief uns anschauen. Im Hebräerbrief Kapitel 10. Ein bekannter Abschnitt, ein wunderbarer Abschnitt, der eigentlich den ganzen Brief wunderbar widerspiegelt. Und wir lesen im Hebräerbrief in Kapitel 10 die Verse 19 bis 25. Hebräer 10 ab Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Dieser Text beschreibt Leben im Haus Gottes. Wir sehen hier, dass es beschrieben wird als das Heiligtum. Das ist der Ort, wo Gott selbst ist, aber auch das Haus Gottes im Sinne des Haushalts, der Gemeinschaft, der Gläubigen. Verschiedene Perspektiven werden uns hier gegeben. Es wird auch die Versammlung genannt. Aber wir sehen in diesem Text zwei Seiten derselben Medaille. Das eine ist Gottes Seite. Er ermöglicht uns Leben im Haus Gottes. Er verschafft uns Zugang. Und das andere ist unsere Seite. Wir tragen eine Verantwortung, darauf zu reagieren und in diesem Haus Gottes zu leben. Und deswegen geht dieser Text uns alle an. Er lehrt uns als Gemeinde Leben im Haus Gottes. Und wir wollen hier zwei Bedingungen sehen, damit wir in Gottes Haus leben können. Es sind zwei Bedingungen, damit wir in Gottes Haus leben können. Wie schon gesagt, die eine Seite ist unser Vorrecht. Gott ermöglicht Zugang. Und die andere Seite ist unsere Verantwortung. Wie reagieren wir darauf? Unser Vorrecht sehen wir im Text in den Versen 19 bis 21. Unsere Verantwortung, die folgt in Versen 22 bis 25. Und wir wollen gleich vorne beginnen in Vers 19. Und dazu müssen wir sogar ein wenig zurückblicken, denn in Vers 19 beginnt unser Text mit den Worten, da wir nun. Und wenn ihr solche Worte lest, dann denkt ihr, okay, jetzt beginnt ein neuer Gedanke. Da wir nun. Er möchte etwas Neues einleiten. Aber zugleich blickt er zurück mit diesem da. Er baut auf dem, was vorher geschrieben wurde. Und hier sind wir im Hebräerbrief an einer ganz wichtigen Stelle. Wir haben 10 Kapitel uns schon angeschaut bis Vers 18 und wir haben in diesen vor allem die Theologie bekommen, die Lehre über das Haus Gottes, die Lehre über die Wahrheit im Hebräerbrief. Da geht es darum, dass Jesus Christus der hohe Priester ist. Eigentlich hatte er überhaupt kein Anrecht darauf von seiner Abstammung. Er war ja aus dem Stamm Juda, aber der Hebräerbrief, der zeigt uns auf, dass Jesus Christus ein viel größerer Hohepriester ist, der sich sogar zurückberuft auf die Parallele zu Melchisedek. Und der ganze Brief, der führt uns tief hinein in diese Wahrheiten über das Hohepriestertum Jesu Christi. Und das Hohepriestertum, der Priester, der ist ja ein Mittler zwischen Gott und Mensch. Und der Hohepriester, der hat eine ganz besondere Rolle, ein Vorrecht, einmal im Jahr ins Allerheiligste im Tempel oder in der Stiftshütte einzutreten. Er ist also der direkte Mittler zwischen Gott und Mensch. Und so kannten das die Juden. Und nun wird Jesus ihnen als ein größerer Hohepriester gezeigt, als der, der uns vollkommenen Zugang zu Gott wirklich bringen kann. Wir werden das noch sehen im Text. Aber wir müssen hier verstehen, dass wir schon auf 10 Kapiteln aufbauen, in denen uns diese Wahrheit dargelegt wurde. Also der vor allem lehrmäßige Teil in Hebräer 1 bis Kapitel 10. Und da sehen wir Jesus nicht nur als besseren Hohepriester, sondern auch, dass er einen besseren Bund einrichtet, den neuen Bund. Dass er uns eine bessere Hoffnung bringt. Dass er bessere Verheißungen gibt, als der alte Bund das geben konnte. Und zwar durch ein besseres Opfer, das Opfer seines eigenen Blutes. Und so ist das alles im Hintergrund, wenn jetzt er schreibt, da wir nun. Und hiermit steigt er ein in den zweiten Hauptteil des Briefes und der ist mehr auf die Praxis fokussiert, auf unsere Reaktion, wobei im ganzen Brief sind immer wieder Warnungen eingeflochten, die schon die Verbindung zum Zuhörer wirklich herstellen. Aber hier wird jetzt die Ermahnung, die Warnung betont, aber auch die Ermutigung. Wir denken an die Glaubenshelden, die in Kapitel 11 uns gezeigt werden. Das ist also der zweite Teil, der hier beginnt. Wir haben also mit diesen Versen 19 bis 25 ein Bindeglied zwischen beiden Teilen. Es wird einerseits nochmal aufgegriffen, was wir gelernt haben und jetzt aufgezeigt, was wir tun sollen. Hier ist also der Kern des Hebräerbriefs zu sehen. Nun, was sagt er? Da wir nun, ihr Brüder, hiermit spricht er uns alle an, die ganze Gemeinde. Und dann fasst er zusammen, welches Vorrecht wir haben. Das sind hier zwei Privilegien, die geschildert werden in diesen Versen. Zum einen Vers 19, da wir Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben, also Zuversicht, Mut, Furchtlosigkeit und zwar zum Eingang in das Heiligtum. Hier geht es um das himmlische Heiligtum, um Gottes Gegenwart, nicht nur um ein Haus mit Stein, aber wirklich um den Ort, wo Gott ist, vielmehr um die Gemeinschaft mit Gott selbst. Und das muss unfassbar gewesen sein für die Juden damals, weil sie waren geprägt, wir müssen Opfer bringen, wir müssen Rituale befolgen. Das waren Zeremonien, die waren gut, die waren Gott gegeben. Sie sollten gehorsam sein. Durch Opfer konnten sie ein Stück weit Gott nahen. Und trotzdem waren immer noch deutliche Signale der Grenzen aufgezeigt zwischen Gott und Mensch. Und wir wissen, wie der hohe Priester selbst einmal im Jahr mit Zittern zu Gott treten musste. Er wusste einen Fehler und es kann ihn sein Leben kosten. Das war also das Hinzutreten im alten Bund. Und jetzt heißt es hier, wir haben Freimütigkeit, Furchtlosigkeit, und zwar wir alle. Und zwar nicht nur zu einem irdischen Haus und Raum, sondern vielmehr zu Gott selbst. So eine gewaltige Aussage. Kein Jude, der sich auf Gesetzestreue stützt, kann diese Zuversicht haben. Und kein Mensch, der irgendeiner Religion folgt und sich auf seine Werke stützt, kann diese Zuversicht haben. Und du kannst mit ihnen allen reden. Sie müssen hoffen und bangen und bibbern, ob irgendwie es vor Gott genügt, was sie tun. Aber hier heißt es, wir, du und ich, die wir das glauben, wir haben Freimütigkeit. zu Gott zu kommen. Wie können wir das? Steht hier drin, Kraft des Blutes Jesu. Er hat diesen Zugang bereitet. In Hebräer Kapitel 4 finden wir eine ähnliche Aussage mit Freimütigkeit. Hebräer 4, Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Und es geht hier wieder in Vers 14 um diesen treuen, großen Hohepriester. Wir dürfen kommen mit Freimütigkeit, weil wir ihn als gnädig kennen, als barmherzig. Jesus hat sein Blut vergossen dafür, dass du kommen kannst. Verstehst du das? Vertraust du auf diesen Zugang zu Gott? Vielleicht stellst du dir mal vor, gibt es irgendeinen Menschen, den du, irgendeinen berühmten Menschen, den du gern mal nahen würdest, mit dem du gern etwas Zeit verbringen würdest, wo du gerne Zugang hättest. Wir denken vielleicht an irgendwelche großen Fußballstars, an Sänger, an vielleicht sogar Politiker, Unternehmer. Aber wie kann man Zugang bekommen zu so einem Star? Es könnte einerseits sein, dass man jemanden eng Vertrauten kennt und der einem Zugang verschafft, vielleicht der Manager oder ein Bodyguard. Oder aber, du gehörst zu seiner Familie, du bist sein Kind. Nun, das Faszinierende ist, hier geht es um Zugang zu dem größten Star des Universums. Hier geht es um Zugang zu Gott, unserem Schöpfer. Und wenn du an Christus glaubst, wenn du gereinigt bist, Kraft des Blutes Jesu, dann hast du mit Jesus den Vertrautesten von Gott dem Vater, und er verschafft dir Zugang und du bist sogar sein Kind. Du hast allen Grund, Zugang zu haben zu Gott durch Jesus Christus. Und das ist hier diese erste gewaltige Wahrheit, das erste Privileg, was hier beschrieben wird. Vers 20 beschreibt dann den Zugang weiter. Hier heißt es, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Im Hebräerbrief wurde genau das gründlich erklärt. Im Alten Bund, da wurde auch viel Blut vergossen und gerade im Kapitel 9 sehen wir das nochmal, dass da auch Blut gesprengt wurde auf das ganze Volk und sie sind alle in einen Bund eingetreten mit Gott, der alte Bund. Aber hier heißt es von dem neuen Bund, denn der Weg wird hier beschrieben als ein neuer, lebendiger Weg. Das Wort, was hier für neu steht, ist nicht das gewöhnliche im Griechischen, was verwendet wird, sondern hier heißt es Prosphatos. Und das sehen wir sonst, ein verwandtes Wort, immer wieder als Opfer. Das Wort neu könnte man hier auch übersetzen mit frisch geschlachtet. Es ist ein frisch geschlachteter Weg. Warum? Es geht darum, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Das ist der neue Weg. Und dieser Weg ist lebendig. Es wurden schon viele, viele Tiere geopfert, geschlachtet im Alten Bund. Aber die sind alle tot geblieben. Der Herr Jesus wurde getötet, wurde geopfert, aber er ist zum Leben auferstanden. Und deswegen ist es ein neuer, nie dagewesener und lebendiger Weg, der auch dir, wenn du auf diesen Weg vertraust, Leben bringt, ewiges Leben bringt. Diesen neuen und lebendigen Weg hat also Jesus mit dem neuen Bund eingeweiht und das zeigt er mit noch einem anderen Bild. Durch den Vorhang hindurch. Nun, wir denken an einen Vorhang. Was hat ein Vorhang für einen Zweck? Der trennt etwas ab, oder? Vielleicht Sichtschutz, vielleicht aber auch deutlicher wirklich eine Trennung schaffen, vielleicht Räume trennen. Und wir denken an die Stiftshütte, wie er dort vom Allerheiligsten getrennt hat. Nun, was kann man mit diesem Vorhang machen? In der Stiftshütte, da konnte man da hingehen und diesen Vorhang betrachten. Natürlich nur die Priester im Heiligtum. Und sahen dort die bestickten Cherubim auf dem Vorhang drauf. Aber sie konnten ihn nur von einer Seite sehen. Er war eine Trennung. Nun geht es hier nur um ein Bild, eigentlich von Jesus. Er ist gekommen und wie ein Vorhang. Wenn wir Jesus anschauen oder die Menschen damals Jesus anschauten, dann sahen sie in ihm Gott. Sie konnten in ihm Gott betrachten. Aber sie konnten Gott nur betrachten. Sie hatten nicht Zugang zu Gott. Was musste Jesus dafür tun? Er musste dafür seinen Körper hingeben, er musste sich opfern, sein Fleisch musste zerrissen werden. Nun, er wurde gekreuzigt, er starb einen blutigen Tod. Und im selben Moment zerriss der tatsächliche Vorhang in der Stiftshütte oder im Tempel damals. von oben bis unten, um zu zeigen, der Weg zu Gott ist frei. Und genauso hat Jesu tatsächlich das Opfer, seinen Körper. Und hier heißt es, das ist sein Fleisch. Also der Vorhang hier ist nur ein Bild für sein Fleisch. Jesus wurde selbst getötet, geopfert, damit er wirklich Zugang bringen kann. Und so hat der tatsächliche Vorhang im Tempel zur gleichen Zeit wie Jesu Körper zerrissen, gerufen, der Weg zu Gott ist frei. Zugang ist geschaffen. Das wäre eine gewaltige Wahrheit für die Menschen damals, das zu sehen und für uns heute das zu verstehen. Gott gibt dem allen Nachdruck dieser Botschaft. Und so heißt es hier, dass er eben in Vers 20 diesen Zugang geschaffen hat, Vers 19 und 20, und dann auch Vers 21, was daraus folgt, er ist der hohe Priester geworden. Jesus ist jetzt ein großer Priester. Das ist das Wort, was oft im Alten Testament für hohen Priester verwendet wird. Es geht einfach um den hohen Priester, der Jesus Christus jetzt ist. Und ein hoher Priester, haben wir schon gesagt, der ist ein Mittler. Der bringt uns Menschen zu Gott. Und wie hat Jesus das getan? Haben wir gerade besprochen. Indem er sich selbst geopfert hat. Nicht indem er weitere Tiere schlachtet, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Das sehen wir in Vers 4 in Hebräer 10. Sondern vielmehr, dass er sich selbst gegeben hat. Und wenn wir dann, ihr könnt mal schauen in Hebräer 7, Vers 25, da sehen wir auch, dass er einen beständigen Dienst als hoher Priester hat. Nämlich, dass er jetzt für uns eintritt, für uns betet. Dafür lebt er für immer, für uns einzutreten, die wir durch ihn zu Gott kommen. Also dieser hohe Priester Jesus, der hat sich ein für alle Mal gegeben, aber der gibt sich auch konstant für uns, indem er für uns betet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist diese zweite gewaltige Wahrheit hier, was unser Vorrecht aufzeigt. Wir haben einen Zugang zu Gott, und wir haben einen hohen Priester, der uns vor Gott vertritt. Und zwar, wie es hier heißt, eben über das Haus Gottes ist er gesetzt. Also das sind wir, das sind die Gläubigen, das ist kein Haus aus Steinen. Das sind lebendige Menschen, die zu seiner Anbetung da sind. Das ist unser Vorrecht, das ist der erste Teil, die erste Bedingung, wie wir es hier nennen, um im Haus Gottes leben zu können, dass du erstmal dein Vorrecht begreifst. Und hierüber dürfen wir nicht schnell hinweggehen. Am liebsten würden wir jetzt die ganzen 10 Kapitel anschauen, um das komplett zu verstehen. Wir haben es jetzt nur zusammengefasst. Und trotzdem ist es so wichtig, dass du darüber nachdenkst, dass du begreifst, was du für ein Vorrecht hast. Weil nur wenn du das begreifst, kannst du auf die nächsten Verse hören. Wir lesen in der Bibel viele Aufforderungen, Imperative. Und eine Predigt kann schnell ein du musst sein. Und du gehst raus und denkst, ja, ich weiß, dass ich das alles muss, aber wie denn? Ich kann nicht, ich scheitere immer wieder. Aber die Bibel, die sagt nicht einfach, du musst. Die Bibel zeigt dir erstmal, was du hast. Die Bibel zeigt dir, was du in Christus geschenkt bekommen hast. Und ohne das kannst du gar nicht du musst ausleben. Du bekommst erst die Kraft dazu, wenn du Christus erkannt hast, wenn du ihn erlebst, wenn du weißt, was du für Segnung in ihm hast. Deswegen denk über diese Verse nach, auch wenn du sie schon kennst, auch wenn du diese Wahrheiten über den Herrn Jesus schon kennst. Die sind deine Lebenskraft für ein Leben in der Nachfolge, für ein Leben im Haus Gottes. Erst also die Erklärung, dann die Ermahnung. Erst die Indikative, dann die Imperative. Wir müssen wissen, warum. Und hier ist das Warum. Unser großes Vorrecht. Zwei Bedingungen für das Leben im Haus Gottes. Erstens unser Vorrecht und darauf folgt nun unsere Verantwortung. Zweitens, wenn Christus uns Zugang zu Gott gibt, was sollen wir jetzt tun? Was soll das mit deinem Leben machen? Das zeigt uns Vers 22 bis 25. Diese Verse geben uns drei Antworten. Und die habt ihr auch auf eurem Gemeindeblatt. Also jetzt nicht verwirrt sein. Wir haben einerseits diese zwei Bedingungen, unser Vorrecht, unsere Verantwortung. Und jetzt sind wir in diesem zweiten Teil, unsere Verantwortung. Aber diese Verantwortung ist dreierlei. Deswegen schauen wir uns jetzt wieder ABC oder erstens, zweitens, drittens an. Okay? Das sind jetzt die drei Verantwortungen, die drei Aufrufe. Und die fangen alle gleich an mit lasst uns. Und Vers 22, der baut wirklich auf diesen Versen 19 bis 21 und sagt, so, wenn wir das jetzt alles begreifen, lasst uns, erster Aufruf, hinzutreten. Tretet hinzu. Weil Christus den Weg bereitet hat, ist er frei für dich, aber jetzt bist du dran. Komm, tritt hinzu. Das, was kein Mensch vor Christus so erleben konnte, das kannst du jetzt, wenn du die Botschaft von Christus hörst. Komm, komm zu ihm, komm zu Gott. Vielleicht fragst du, wie kann das gehen? Muss ich einfach nur gehört haben, dass hier drin steht, Jesus hat sich geopfert und deswegen kann ich kommen? Vers 22 hilft dir. Er zeigt dir 4 Merkmale, die du haben solltest. Aber lass dich nicht abschrecken. Gott kann die schenken. 4 Merkmale, damit du kommen kannst, damit du hinzutreten kannst. Und zwar, Vers 22, erstens, mit wahrhaftigem Herzen. Das heißt einfach mit Ernsthaftigkeit, mit Entschlossenheit, nicht als Heuchler. Gott wollte immer, dass die Menschen ihn von ganzem Herzen suchen und nicht nur auf den Stühlen sitzen. Okay? Komm mit Entschlossenheit, mit Ernsthaftigkeit. Zweitens, in völliger Gewissheit des Glaubens, also mit völligem Vertrauen. Nicht mit einem, ich probiere es mal, vielleicht hilft es mir ja, vielleicht ist da ja was dran. Nein, du musst darauf vertrauen, eben wiederum so, wie du dich auf diesen Stuhl heute Morgen gesetzt hast. Dich darauf verlassen, dass das die Wahrheit für dein Leben ist. Drittens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen. Das habe ich schon kurz erwähnt, in Hebräer 9 sehen wir in Vers 18 bis 22, wie der alte Bund eingeweiht wurde, in dem Tiere geschlachtet wurden und Blut auf das Volk gesprengt wurde, was gesagt hat, jawohl, wir treten ein in diesen Bund. Und hier, damals wurde eben das Volk äußerlich mit tatsächlichem Blut besprengt. Wir werden aber besprengt, das heißt es, an den Herzen. Los vom bösen Gewissen. Es geht also hier nicht mehr um eine äußerliche Besprengung oder Reinigung, sondern innerlich. Das geschieht, wenn dein Gewissen gereinigt wird von deinen bösen Werken. Das geschieht, wenn du begreifst, Christus hat bezahlt. Und das hat er. Wir nennen das die Rechtfertigung, dass Gott einen Sünder wie dich und mich als gerecht erklärt und sagt, du bist jetzt ein Gerechter, weil Christus hat bezahlt. Und darum geht es hier, um eine innerliche Reinigung, um die Gewissheit der Rechtfertigung. Viertens, in Vers 22, am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Es könnte sich auf vieles beziehen, die Priester wurden immer wieder gereinigt mit Wasser, aber ich denke auch besonders an Hesekiel Kapitel 36. In Jeremia 31 und Hesekiel 36 haben wir 2 sehr wichtige Stellen über den neuen Bund im Alten Testament, wo das Volk Israel schon davon wissen konnte. Und Jeremia 31 zitiert der Hebräerbrief ausführlich und erklärt das. Aber auch Hesekiel 36 war ihm bewusst. Und in Hesekiel 36, in Vers 26 und 27, heißt es, dass Teil dieses neuen Bundes ist, dass wir ein neues Herz bekommen, dass sogar der Heilige Geist uns gegeben wird und in uns wohnt. Das sind die Segnungen des neuen Bundes, die gab es im Alten nicht. Und in Vers 25, in Hesekiel 36, heißt es, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Es geht hier nicht um äußerliche Waschungen, sondern um diese innerliche Reinigung. Wir kennen das heute als das Bad der Wiedergeburt, als wirklich unsere innere Erneuerung. Und das können wir zusammenfassend sagen, sind also diese Merkmale, mit denen die du brauchst, um zu Gott zu kommen. In Vers 22. Einerseits ist es deine Verantwortung. Du sollst nämlich mit Ernsthaftigkeit kommen und mit vollem Vertrauen dich darauf verlassen. Aber andererseits ist es, was Gott für dich tut, was er dir schenken möchte. Dich gerecht erklären, von all deiner Schuld los und dir die Wiedergeburt, neues geistliches Leben schenken. Das ist also der Weg. Wie kannst du hinzutreten? Das ist die Voraussetzung. Und so wirst du einfach aufgerufen, auf der Basis dieser Gnade Gottes, tritt hinzu, komm zu ihm. Und ich frage dich an dieser Stelle, ob du das getan hast. Ob du zum Herrn gekommen bist, dich verlässt auf das Opfer Jesu Christi. Oder ob du zögerst, ob du denkst, ich probiere mal oder mir hilft das nichts. Ich bin nicht so sicher. Du musst darauf eine klare Antwort haben. Er fordert dich hier auf, komm mit völligem Vertrauen. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen Weg, Rettung zu finden in dieser Welt. Keine Religion. Es gibt nur den kostbaren Sohn Gottes, der sich selbst hingegeben hat. Und darauf musst du vertrauen. Und darauf darfst du vertrauen. Und dann schenkt er dir Zugang, Freiheit von Sünde für immer. Tritt hinzu. Was zögerst du? Und ich weiß, viele von euch haben das als Bekenntnis. Ihr glaubt, ihr kennt diesen Christus als euren Herrn. Aber auch für uns gilt der Aufruf, tritt hinzu. Er ist dein und mein hoher Priester, auch jetzt, der für uns eintritt im Himmel. Und wie können wir zu ihm immer wieder hinzutreten? Nun, wir kommen zusammen als Gemeinde, wir singen Lieder zu seinem Lob. Du kannst zu ihm beten. Das ist wahrscheinlich die einfachste Antwort auf tritt hinzu. Sprich mit ihm, nahe dich ihm. Was haben wir für ein Privileg, dass wir müssen uns nicht in irgendeine Richtung wenden nach Jerusalem, wir müssen nicht irgendwelche Zeiten einhalten, wir können jederzeit mit unseren Worten zu ihm kommen und beten. Und wenn du sagst, ja, mein Gebetsleben ist mal wieder eingeschlafen, komm heute, komm nach diesem Gottesdienst, komm jetzt in deinen Gedanken, aber komm wieder neu. Er lädt uns ja ein, er hat diesen Zugang frei gemacht. Er möchte uns beschenken mit seiner Gemeinschaft und du darfst kommen, hinzutreten, ihm all deine Nöte klagen und auf ihn vertrauen und diese Beziehung erleben. Das ist ein Privileg, wir dürfen kommen, jederzeit, auch als Christen, nicht nur ein für alle Mal. Ja, tritt hinzu, das ist deine Verantwortung als Christ, das ist der erste Aufruf. In Vers 23 haben wir dann den zweiten und den haben wir schon gemeinsam heute aufgesagt als Vers, wie schön. Da heißt es, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Dieser Aufruf, das ist ein Schlüsselwort im Hebräerbrief, das Festhalten, kommt immer wieder vor, weil es so wichtig ist und gerade für die Gläubigen, an die er schreibt, oder die Bekenner, die vielleicht teilweise unter ihnen waren, die gar nicht glaubten, sie werden aufgefordert, festzuhalten. Warum? Nun, einerseits müssen wir zu Gott kommen, hinzutreten, haben wir gerade gesehen, aber dann sollen wir auch bei ihm bleiben. Wir sollen nicht nur einmal Gott besuchen, wie einen Gottesdienst vielleicht, wir sollen bei ihm bleiben. Wir müssen bei ihm bleiben, wir brauchen ihn ja Tag für Tag. Und darum geht es hier, lasst uns festhalten. Wie ist das mit einem wahren Christen? Kann der überhaupt nicht festhalten? Kann der verloren gehen? Eine Frage, die immer wieder mit dem Hebräerbrief in Verbindung gebracht wird, weil er darüber spricht, um die Gefahr des Abfalls vom Glauben. Und wenn wir die Schrift sehen, dann finden wir eine deutliche Antwort und die ist auch die, die der Hebräerbrief verkündet. Wir müssen ihn nur genau anschauen, nämlich, dass ein Christ natürlich nicht aus Gottes Hand gerissen werden kann. Warum? Weil Gott ihn festhält. Okay? Unser Heil hängt nicht an unserer Kraft, an unserem kräftigen Festhalten. Es hängt an Gottes Festhalten. Der Jesus sagt, niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Aber es gibt unsere Seite. Wir werden aufgefordert, festzuhalten. Das ist unsere Verantwortung. Und keiner, der aufhört, festzuhalten, ist gerettet. Warum? Es ist nicht ein Werk, was wir bringen könnten, dass wir sagen können, durch mein Festhalten erarbeite ich mir die Errettung. Aber es ist ein Erweis unserer Errettung. Und jemand, der nicht festhält, der nicht bei Christus bleibt, der erweist damit, dass er nicht zu ihm gehört. Dass er vielleicht etwas bekannt hat, dass er vielleicht auch irgendwo mitgegangen ist, mitgeschwommen ist, vielleicht sogar etwas geheuchelt hat, aber dass er nicht wirklich zu ihm gehört. Wenn du wirklich Gottes Kind bist, dann hält er dich fest, garantiert dein Heil, aber du bist aufgefordert, an ihm festzuhalten. Und darum geht es hier, lasst uns festhalten. Und es heißt hier am Bekenntnis der Hoffnung. Die Hoffnung ist das, was Gott uns schenkt, das sind seine Zusagen, das ist kein Bangen und Bibbern und Wünschen, sondern eine Gewissheit, weil Gott Zusagen gibt. Und genau darum geht es hier, er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Darauf sollen wir uns stützen, ohne zu wanken, auf Gottes Verheißungen und auf seine Treue, dass er genau das ausführt, was er gesagt hat. Im Hebräerbrief sehen wir zum Beispiel in Kapitel 6 dieses Thema etwas genauer von den Verheißungen, die Gott auch gegenüber Abraham gegeben hat, wie er sich verbürgt hat und wie Gott nicht lügen kann, heißt es dort in Hebräer 6, Vers 18. Also wenn wir jetzt hier an das Thema Verheißung denken, dann schwingt das alles mit. Wir denken an einen Gott, der reichlich Verheißungen gibt und der niemals lügen kann. Er spezifiziert hier nicht, um welche konkrete Verheißung es geht. Ich denke, so macht er einfach den allgemeinen Punkt, Gott überschüttet uns mit guten Versprechen und er ist treu, er wird diese ausführen. Das heißt, du kannst jetzt an die Verheißungen Gottes denken, die dir vielleicht im Sinn sind, die dir Kraft geben oder an die du immer wieder denken musst. Vielleicht, wenn du in Prüfungen bist, daran, dass jede Versuchung an Gott vorbei muss, dass er sie zulässt und dass er sie nicht über dein Vermögen gehen lässt. Dass er treu ist, um damit auch wiederum den Ausgang zu schaffen. Du kannst darauf vertrauen, dass er allen, die Gottes Kinder sind, alles zum Besten dienen lässt. Wir dürfen darauf vertrauen, dass es keinen Fehler gibt. Nichts irgendwie irgendwie der Plan Gottes hätte optimiert werden können. Alles hat seinen Platz in deinem Leben als Christ. Jedes Leid. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns durchbringen wird. Dass er das gute Werk, was er in dir begonnen hat, auch vollenden wird. Das sagt er uns. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wenn wir auf den Herrn blicken, dass wir ihn erkennen werden auf allen unseren Wegen. Dass wir, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, dass wir sehen werden, wie er in unserem Leben wirkt. Und du kannst durch die Schrift gehen und du denkst jetzt vielleicht noch an viele andere. Und das solltest du. Du musst an die Verheißung denken, an die Verheißung Gottes. Und dann musst du sie nicht nur mal flüchtig dran denken, sondern du musst dich daran klammern. Du musst sie festhalten. Ja, vielleicht durch auswendig lernen oder wie auch immer du das machen möchtest. Aber halt dich daran fest. Weil die müssen dich ja durchtragen. Du wirst sonst, genau wie es bei den Hebräern heißt, die werden gewarnt davor, abzudriften, abzugleiten. Das ist nichts, was sofort passiert, sondern das geschieht Stück für Stück. Aber indem wir uns Stück für Stück verhärten, indem wir aus dem Blick verlieren, was Gott uns gesagt hat. Du musst dich klammern an die Verheißung Gottes und daran, dass er treu ist. Ja, zwei Teile unserer Verantwortung haben wir gesehen hier und wir schauen uns jetzt noch drittens den letzten Aufruf an in Vers 24 und 25 und der ist, achtet aufeinander, tretet hinzu, haltet fest, achtet aufeinander. Vers 24, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das ist eine logische Reihenfolge, würde ich sagen. Erster Aufruf, komm her, tritt hinzu. Zweiter Aufruf, bleib, halt fest. Dritter Aufruf, hey, heb mal deinen Blick. Schau mal, wer noch hier ist. Deine Geschwister. Komm, bleib, dann weite deinen Blick. Die Aufforderung hier ist, Acht geben, nachdenken, sich Gedanken machen. Es gibt vielleicht große Entscheidungen in deinem Leben, über die du dir intensiv Gedanken machst. Aber hier geht es darum, dass wir uns so intensive Gedanken machen über unsere Geschwister. Lasst uns aufeinander Acht geben. Wozu? Damit wir uns gegenseitig anspornen. Dazu soll es führen. Und das Wort hier ist nur zweimal im Neuen Testament, kommt es vor, Paroxysmos. Und es kommt an einer Stelle, ist Apostelgeschichte 15, wo Paulus und Barnabas eine heftige Auseinandersetzung haben. Und wir können dieses Wort auch übersetzen mit provozieren, mit aufrütteln. Das ist hier der Gedanke von anspornen. Wachrütteln, provozieren in einem guten Sinne. Nicht negativ, wir können uns alle negativ provozieren, das ist falsch. Aber es geht hier in derselben Intensität, sollt ihr einander provozieren und zwar zu Liebe und zu guten Werken. Nein, bloß nicht zu Konflikten, zu Streit, zu Liebe und zu guten Werken. In solcher Weise provozieren, wachrütteln, gibt dem Ganzen großen Nachdruck. Und die Liebe, die können wir hier stellvertretend sehen für unsere innere Haltung, unsere Einstellung gegenüber unseren Geschwistern. Die guten Werke sind dann der Ausdruck davon, was wir tatsächlich tun in der Praxis. Liebe und gute Werke. Dass unsere Geschwister Jesus lieben und ihm nachfolgen. Das ist das Ziel unseres Wachrüttelns, unseres Ansporns. Und glaubst du, du brauchst das? Glaubst du, du brauchst jemanden, der dich mal wachrüttelt? Glaubst du, du brauchst jemanden, der dich anspornt? Oder bin ich der Einzige, für den das Leben als Christ hart ist? Geht es uns nicht allen so, dass es nicht immer leicht ist, Christus nachzufolgen? Und dann brauchen wir einander. Der Herr hat es so, sich so ausgedacht, dass wir einander haben. Wir sollen aufeinander Acht geben, übereinander nachdenken und uns fragen, wie braucht mein Bruder, meine Schwester gerade meine Hilfe, mein Anstoß vielleicht, mein Wachrütteln, mein Erinnern, mein Ermutigen, mein Ermahnen. Wenn du sonntags hierher kommst, wenn du mittwochs kommst, wenn du freitags, wenn ihr zusammenkommt, machst du dir dann mal gründlich Gedanken über deine Geschwister? Vielleicht nicht immer in derselben Intensität schaffen wir das, aber es sollte immer mehr unsere Einstellung, unser Leben werden, dass wir übereinander nachdenken und uns fragen, auf wen sollte ich heute zugehen? Bei wem sollte ich mal nachfragen, wie es geht? Wo sollte ich mal ein bisschen tiefer kommen als nur das oberflächliche Gespräch? Oder weiß ich sogar schon, wo jemand kämpft? Wir hatten letzten Sonntag das Gespräch. Gebe ich Acht auf ihn? Oder haben wir einmal geredet und ich frage in 3 Monaten mal wieder nach? Das muss eine Einstellung sein, eine Vorbereitung, wie wir hier zusammenkommen, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir Verantwortung übernehmen füreinander. Das ist der Aufruf. Und bei den Hebräern war das eine sehr dringliche Botschaft. In dem Brief, wenn ihr den lest, dann seht ihr das, wie groß die Gefahr für sie war, zurückzukehren zum Judentum, Christus aufzugeben, von ihm gehört zu haben, aber nicht bei ihm zu bleiben. In Vers 25 heißt es hier, dass wir aufeinander Acht geben, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen. Die Versammlung ist einfach die Gemeinschaft, das Zusammenkommen der Christen. Es gab damals schon zahlreiche Gemeinden, wenn die Empfänger in Rom waren oder vielleicht in den Ortschaften rund um Jerusalem. Das wissen wir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich einer dieser beiden Orte. Und sie, da gab es einige Hausgemeinden, Versammlungen, so wie hier Christen, die zusammenkommen. Aber es gab einige, die verließen bereits die Versammlungen. Und hier geht es nicht nur um ein Kranksein und mal etwas verpassen, sondern hier geht es um ein Zurückziehen, ein permanentes Verlassen, ein Aufgeben, ein Zurückkehren, wahrscheinlich zum Judentum vor allem, weil es waren Hebräer, sie waren gelehrt im Alten Bund, sie haben alles verloren, wenn sie sich diesem Christus anschlossen. Ihr Umfeld, ihr persönliches Umfeld, Verwandtschaft, Familie, Job, Besitz, viele Dinge konnte es sie kosten, sogar ihr Leben. Das war der Druck, den sie hatten. Und deswegen waren sie in Versuchung, zurückzukehren zum Judentum, diesen Christus aufzugeben und seine Botschaft. Wir wissen jetzt nicht genau, auf welchen Punkt er hier anspielt, warum sie die Versammlung versäumten. Das kann auch Bequemlichkeit und Faulheit, Entmutigung gewesen sein, aber auch Verfolgung. Davon lesen wir ab Vers 32 weiter. Fakt ist, einige versäumten bereits die Versammlung. Und wenn das geschieht, dann kann man nicht aufeinander Acht geben. Und deshalb warnt der Autor sie eindringlich, dass sie sich nicht von der Gemeinde zurückziehen, sondern im Gegenteil, Vers 25, einander ermahnen, aneinander appellieren, mit Dringlichkeit und Beharrlichkeit. Komm zur Gemeinde, Bruder. Leg deine Sünde ab. Kämpf dagegen. Lass mich dir helfen. Lass uns gemeinsam kämpfen. Dringlich, beharrlich, nicht oberflächlich. Weil so viel auf dem Spiel steht. Am Ende von Vers 25 lesen wir, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Hier geht es um den Tag der Wiederkunft Christi. Für uns ist dieser Tag eine Freude, wenn wir erlöst werden von Sünde und endlich bei ihm sein dürfen. Aber das ist auch der Gedanke, der in Kapitel 9 vermittelt wird, in Vers 28, im letzten Vers. Da heißt es, dass der Christus zum zweiten Mal denen erscheinen wird, die sehnsüchtig auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Daran denken wir. Wir beten, Jesus komme bald. Aber wir denken da an die Entrückung, den ersten Teil quasi der Wiederkunft. Aber die Wiederkunft Jesu Christi, die bedeutet für denjenigen, der ihn nicht kennt, Zorngericht. Eine ernste Botschaft. Und deswegen sagt ihr hier, umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Jesus kommt bald. Und das geht nicht gut aus für alle, die nicht wirklich zu ihm gehören. Und diese können sogar Ja, der Hebräerbrief macht deutlich, das können einige unter uns sein. Das können einige sein, die diese Worte hören. Das kann auch für uns heute in unserer Gemeinde so sein, dass wir nicht mit, wie haben wir gelesen, mit völliger Gewissheit des Glaubens gekommen sind, dass wir nicht ernsthaft dabei sind, dass wir immer noch wanken, dass wir nicht sicher sind in unserer Hoffnung, uns nicht daran klammern, dass wir uns vielleicht zurückziehen, dass wir angefochten sind durch Entmutigungen und dass wir vielleicht gar nicht wirklich zu ihm gehören. Das ist etwas, was es zu prüfen gilt. Und deswegen sagt er, ermahnt einander deshalb, damit niemand unter euch noch vor der Schwelle steht und zögert, damit bloß niemand sich selbst täuscht und denkt, er gehört zu Christus, aber er gehört nicht dazu. Und in Vers 26, nach unserem Abschnitt, geht es genau damit weiter. Mit einem, das lesen wir jetzt nicht, aber ihr wisst, das ist eine von den ernstesten Warnungsstellen in diesem Brief. Und er spricht davon, was für eine heftige Strafe muss es für jemanden geben, der all diese Wahrheiten, auch über die wir heute sprechen, kennt über Christus und sich trotzdem nicht ihm hingibt und trotzdem nicht den Zugang zu Christus nutzt. Deswegen müssen wir einander ermahnen. Charles Spurgeon sagte, Zitat, zwei Dinge können wir nicht allein. Heiraten und Christ sein. Zitat Ende. Und ich frage dich, wie stehst du zu deiner Gemeinde, zu deinem Christsein? Versuchst du es allein oder hast du verstanden, wie sehr wir einander brauchen? Es geht hier nicht um die Frage, ob ich mal verreise oder krank bin und die Versammlung versäume. Nein, es geht hier um eine Einstellung gegenüber meinen Geschwistern. Wie stehst du zu deinen Geschwistern? Verstehst du die Wichtigkeit der Gemeinde? Verstehst du, wie wichtig sie dem Herrn ist, der sich für sie gegeben hat? Und fließt das dann in deine Haltung, in dein Leben hinein, dass du deine Verantwortung für deine Geschwister wahrnimmst? Es geht nicht um Veranstaltungen primär, es geht um Menschen. Es geht um Menschen wie du, die auch straucheln, die auch fallen, die auch Sorgen haben und die in Sünde fallen und die jemanden brauchen, der sich genug kümmert und genug liebt, um aufzuhelfen. Ja, vielleicht um wachzurütteln, um dazu anzuspornen, das Richtige zu tun. Menschen, die genau wie du Trost brauchen. Menschen, die genau wie du Ermahnung brauchen. Übernimmst du Verantwortung für deine Geschwister? Achtet aufeinander. Nun, wie übernehmen wir am besten Verantwortung füreinander? Und dann kommen wir zur Veranstaltung, indem wir da sind. Weil das wird schwierig, wenn wir einander nicht sehen. Wir können auch wunderbar heute Kontakt halten unter der Woche. Das ist schön, dass es dafür Medien gibt. Und vielleicht auch mal die Möglichkeit, sich zu treffen. Der Punkt ist vor allem, wir müssen einander sehen. Wir müssen Anteil haben am Leben. Wir müssen mitkriegen, wie es jemandem wirklich geht. Wir können alle allgemein sagen, ja, glaub an Jesus und lieb deine Geschwister. Aber das hilft nicht so konkret, wenn jemand strauchelt und kämpft mit einer bestimmten Sünde oder mit bestimmten Zweifeln, dann musst du ihn schon besser kennen, um damit umgehen zu können. Und dafür müssen wir miteinander zusammenkommen. Dafür müssen wir Anteil nehmen am Leben der Geschwister. Auch wenn wir zusammenkommen, dienen wir einander und können dadurch diese Identifikation miteinander zeigen, weil wir einander bedienen, weil wir füreinander da sind. Deswegen ist es so kraftvoll, uns zu versammeln. In der Gemeinschaft erlebst du Fürsorge, erlebst du Lasten tragen. Das ist unser Aufruf. Tragt einander die Lasten. Helft einander wieder zurecht, wenn ihr in Sünde fallt. Wir leben miteinander Gastfreundschaft. Wir erleben miteinander Gebet. Achtet aufeinander. Ja, so haben wir in diesem Text heute zwei Bedingungen gesehen für das Leben im Haus Gottes. Zunächst unser Vorrecht, das, was der Herr, wie der Herr den Weg bereitet, was er uns schenkt. Der Hohepriester Jesus ermöglicht Zugang. Und das ist ein gewaltiges Privileg, aber es nimmt uns zugleich auch in die Pflicht. Und das ist unsere Verantwortung zweitens. Und die haben wir gesehen, wiederum ist dreierlei, nämlich tretet hinzu, haltet fest und achtet aufeinander. Komm, bleib, heb deinen Blick. schön, das so zusammengefasst zu sehen. Und das ist wirklich die Botschaft des Hebräerbriefs. Wir haben da jetzt nicht die Zeit, aber Kapitel 4, Vers 16 haben wir schon gesehen. Mit Freimütigkeit hinzutreten. Aha, wie Vers 22. Dann in Kapitel 4, Vers 14 sehen wir den Aufruf zum Festhalten. Genau wie in Vers 23 hier. Und in Kapitel 3, Vers 12, 13, 14 sehen wir den Aufruf, aufeinander Acht zu geben. Damit nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei. Diese Aufforderungen, die werden wiederholt gegeben im Hebräerbrief. Und hier bringt er sie alle zusammen. Gibt uns den Kern unseres Privilegs und den Kern unserer Pflicht. Und noch etwas, was ihr, glaube ich, schon auf eurem Gemeindeblatt habt und es auch schon angeklungen hier im Gottesdienst. Glaube, Hoffnung, Liebe. Hast du die schon gesehen im Text? Der Glaube in Vers 22 ist der Weg, wie wir kommen können. Nur durch Glauben. Vers 23, wir haben gesagt, wir müssen bleiben, indem wir an der Hoffnung festhalten. Vers 24, unser Aufruf füreinander ist, anzuspornen zur Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese Triade, die immer wieder im Neuen Testament vorkommt, betont wird, auch die steckt hier drin und zeigt uns wirklich einen Kern unseres Lebens im Hause Gottes. Haltet fest, glaubt, tretet hinzu, glaubt, haltet fest, habt Hoffnung an eure Hoffnung und achtet aufeinander in Liebe. Darauf kommt es an für uns als Christen, für uns als Gemeinde. Amen. Lasst uns beten. Herrlicher Heiland, Jesus Christus, danke, dass du dich selbst hingegeben hast, denn sonst hätten wir keinen Grund, hier zusammenzukommen, hätten wir keinen Grund, überhaupt Hoffnung zu haben, aber du hast dich gegeben. Du hast den Weg bereitet. Danke für dieses Privileg. O Herr, vergib, wo wir es vergessen, wo wir es gering achten, wo wir zu sehr daran gewöhnt sind und wo wir uns dann fragen, wie soll ich das denn schaffen, als Christ zu leben? O Herr, hilf uns wieder neu darauf zu besinnen, ja, ergriffen zu werden von unserem Vorrecht, von dem, was du für uns getan hast. Und dann beten wir, dass du uns lebendige Steine sein lässt, die für dich leben, mit Freuden, mit Dankbarkeit, dass wir ein festes Vertrauen auf dich haben und wieder neu sehen, warum wir es haben können. Wir sehen auf deine Treue, wir sehen auf unsere Hoffnung. Danke, Herr, dass du uns überschüttest mit guten Verheißungen. Ja, du ersparst uns nicht die Prüfungen, aber selbst die haben ihren guten Zweck und dafür danken wir dir. Hilf uns festzuhalten, denn wir sind schwach, wir straucheln. Und so beten wir, dass wir auch füreinander da sind, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir für einen jeden in der Gemeinde nachdenken, sehen, wie kann ich helfen, wie kann ich dienen, dass wir unsere Gaben einsetzen im Dienst füreinander, dass wir ein Leib sind, eine Einheit und umso mutiger auch Zeugen sein können in dieser Welt und dass dein Wunsch für uns als Gemeinde erfüllt wird, dass man uns daran erkennt, dass wir Liebe zueinander haben. Herr, um diese Dinge beten wir, weil du musst es wirken, zu deiner Ehre in dieser Gemeinde. Amen.